Gesegnet den Sabbat.
Gesegnet den Sabbat.
Also keine Antwort ist auch erlaubt. Nein, es ist ein Privileg, hier mit euch zu sein. Also eigentlich ein fremdes Gesicht bin ich nicht. Ich bin eigentlich Hilfsleiter bei euch, bei den Art-Teams, schon seit mehr als 2 Jahren. Also mache ich das zusammen mit dem Roland, Gabriele, Simeon und Matthias jetzt momentan. Also Kanzlerin bin ich nicht, auch nicht so ganz oft, aber ab und zu, wenn wir Art-Teams treffen haben, dann bin ich hier mit euch. Wie schon gesagt, erwähnt, mein Name ist Carlos. Eigentlich Mitglied bin ich in Bedenswil, aber oft bin ich eher in der angolanischen Gemeinde, auch hier in Zürich. Ja, es ist wirklich ein Privileg, wir haben uns sehr gefreut und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ehrlich sagen, meine Woche war nicht so einfach. War eine turbulente Woche, aber das kann ich einigermaßen noch verstehen, weil irgendwie, immer wenn wir etwas für Gott machen, dann passiert genau in derselben Zeit irgendetwas Schlimmes. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir, immer wenn wir irgendwie etwas Seelsorgermäßig machen oder für Gott oder eine Predigt, dann sofort passiert irgendetwas, wo einfach schwer ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde gerne hier vor euch stehen und einfach gut drauf, aber leider ist es nicht ganz. Aber das Thema von uns heute heißt, siehe, es ist alles neu. Ich finde interessant, weil eigentlich sowohl hier in der Gemeinde wie auch in der Welt, die Menschen sehen sich nach einem neuen Anfang. Es gibt Leute zum Beispiel, wo sogar Arbeitsort wechseln, es gibt Leute, wo sogar Wohnung aufgeben oder sogar das eigene Land verlassen, nur um eine Geschichte, eine Erfahrung abschließen zu können und neu starten zu können. Und ich finde interessant, dass eigentlich in der Bibel ist das Thema Neuanfang, etwas Neues, etwas, wo Gott eigentlich der Bibel ganz Zeit immer wiederholt. Als wollte Gott einfach uns ganz klar zeigen, ey, dieser neue Anfang möchte ich euch geben. Dieser neue Anfang, diese neue Schöpfung, einfach das Abschließen kommt von mir, kommt nicht von draußen, kommt nicht von einfach Heimatwechseln oder neue Wohnung. Es kommt nicht von dort, es kommt von mir. Und wir wollen hier eigentlich, wir stehen hier zu zweit, weil wir wollen Zeugnis geben. Für mich ist es so, nur leere Theorie bringt es nicht. Wir müssen ja das umsetzen und schauen, ob das klappt oder nicht. Und für das stehen wir hier. Ich möchte starten oder beginnen mit der Geschichte. Mit einer Geschichte, die sehr bekannt ist, in 2. Könige Kapitel 5. Zweite Könige, Kapitel 5, zuerst mal Vers 1 bis 5. Gut. Naaman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann von seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naamans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Dann ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram, geh, ziehe hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Ich finde es interessant, weil die Bibel eigentlich besteht aus mehreren Geschichten. Also mehr als andere Sachen besteht aus viele, viele, viele Geschichten. Das heißt eigentlich, die Bibel besteht aus Lebenserfahrungen. Und das Schönste ist, dass sie nicht einfach empfundene Geschichten sind, nicht einfach, okay, eine Kindergeschichte oder Gute-Nachts-Geschichte, sondern sind wahre Erfahrungen. Das heißt, das, was wir alles da lesen, hat tatsächlich stattgefunden. Und was so viel heißt für uns, dass alles, was wir da lesen, können wir auch selber in unserem Leben erleben. Weil das waren auch Menschen wie du und ich. Und hier erzählt die Geschichte von einem Mann, Naaman. Er war zwar nicht von Israel, Aber er war ein sehr erfolgreicher Mann. Gut angesehen, beliebt, tapfer und. Eigentlich, man erfährt nur positive Sachen von ihm. Aber man erfährt auch, dass in seinem Leben es gab ein ganz kleines Detail, wo das gesamte Bild einfach zerstörte. Und ich muss ehrlich sagen, wo ich das lese, ich denke sehr an mich, an uns. Ich meine, würde ich einfach dann nach dem Gottesdienst euch fragen, okay, wie geht's dir? Was wäre die Antwort? Ja, mir geht es gut. Allen geht es gut. Aber wir wissen ganz genau, dass im Endpunkt, im Innersten, irgendetwas gibt, wo wir vielleicht nicht sofort als Problem ansehen, aber doch immer präsent ist und regelmäßig da ist, wo wir nicht ganz überwinden können. Ein kleines Problem, wo immer da ist, ein Detail, wo, obwohl wir eigentlich gute Menschen sind, wo uns zum bösen Menschen macht. Aber ich lerne hier auch aus dieser Geschichte, dass wenn man erkennt, dass man Hilfe braucht, dann greift man alles ein. Und ich finde interessant, weil dieser Mann, er hat einen Schritt gemacht, den wir nicht immer machen. Und zwar, er hat diesen Ratschlag angenommen von diesem Mädchen. Ich meine, er konnte ja meinen, okay, wenn schon, dann muss mir jemand sagen, wo der höher steht als ich und nicht ein Mädchen. Aber er nahm das an und er ging. Und er ging zum Prophet. Und da möchte ich jetzt mit euch Verse 10 bis 13 lesen. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Parpar in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun. Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Als zweiter Schritt in dieser Geschichte, ich finde interessant, wir erfahren, dass er zwar diese Hilfe angenommen hat und zum Propheten ging, aber letztendlich, der Prophet hat gesagt, okay, geh hin, wasche dich im Jordan 7-mal. Und er hat sich dann gedacht, okay, nur so. Und ich denke oft, wir überwinden gewisse Probleme in unserem Leben, vielleicht nicht, weil wir nicht erkennen, dass wir Hilfe benötigen, sondern dass, weil der Weg, wo Gott uns zeigt, entweder für uns unmöglich scheint oder gar nicht das entspricht, wo wir eigentlich suchen. Vielleicht waren unsere Gedanken, okay, wenn Gott mich befreien will, dann muss so und so sein. Aber vielleicht hat Gott etwas völlig anderes vor von seinem Leben. Und vielleicht sind Schritte, wo wir einfach nur durch Glauben machen können und wo für uns gar nicht realistisch scheinen.
Und passend zu dem Teil, der Carlos vorgelesen hat, möchte ich gerne mit euch lesen im Hesekiel Kapitel 37, Vers 1 bis 6. Hesekiel 37, 1 bis 6. Die Hand des Herrn kam über mich, und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, o Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Was mir einfach auffällt in diesem Text ist, mir kommt immer die Frage in den Sinn, glauben wir wirklich, dass Gott uns komplett erneuern kann. Glauben wir wirklich, dass Gott eine Situation, die eigentlich auswegslos aussieht, also wir sehen hier, es sind Totengebeine, sie sind sehr dürr. Glauben wir, dass Gott sogar Totengebeine wieder lebendig machen kann? Und ich denke, oft im Alltag erleben wir das auch. Wir denken immer, ja, Gott kann mich heilen, aber Gott kann mich nur bis zu dem Punkt heilen. Oder mit dem werde ich halt immer zu kämpfen haben. Das wird immer ein Charakterzug von mir sein. Aber ich frage mich wirklich, glauben wir, dass Gott von Anfang bis Ende uns heilen kann? Oft denken wir auch, ja, den anderen oder der in dieser Geschichte, den hat er komplett geheilt. Aber bei mir, das wird nie funktionieren. Und für mich kommt da wirklich immer diese Frage in den Sinn, glaube auch ich, dass Gott auch ein Totengebein wieder lebendig machen kann.
Aber was heißt wirklich Heilung? Was heißt das? Was heißt geheilt zu werden? Und wir wollten zuerst diese zwei Geschichten erwähnen, aber jetzt wollen wir in Detail gehen. Was heißt überhaupt geheilt werden? Inwiefern kann Gott uns wirklich heilen? Und ist es wirklich realistisch, kann man wirklich in unserem Leben, in unseren Zeiten umsetzen? Und genau für das wollen wir hier stehen und Zeugnis geben. Ich möchte von meiner Lebenserfahrung, von meinem eigenen Zeugnis erzählen. Wie ihr seht auf dem Bild, ich bin eigentlich nicht hier aufgewachsen. Ich bin in Portugal aufgewachsen, also eigentlich in Angola geboren, mit 3 nach Portugal. Und dort bis 14 war ich in Portugal, so fast das ganze Leben. Damals war, ich muss ehrlich sagen, aus meiner Kindheit waren goldene Zeiten. Also es war eine sehr, sehr schöne Kindheit. Wie ihr seht, unsere Jugendgruppe in der Gemeinde war sehr groß und das ist nur ein Teil davon. Wir hatten noch viel mehr, viel, viel mehr anderen. Als ich ein Kind war, sicher hunderte Mitglieder oder wenn nicht mehr Leute. Es war sehr schön. Übrigens, dort ist meine Familie. Wir sind eigentlich 7, also Eltern und 5 Kinder. Und ich bin der einzige Junge. Und eigentlich war es schön. Damals war ich der Jüngste. Ich habe eine kleine Schwester, aber damals war ich der Jüngste, bevor sie kam. Und als ich klein war, ich musste immer mitgehen. Das heißt, meine Schwester waren die Ältesten und ich war der Kleine und ich konnte nicht alleine zu Hause bleiben. Das heißt, ich musste immer mitgehen, wenn sie irgendwie Chorproben hatten oder Bibelstunden. Aber es war für mich sehr schön, weil ich habe so viel gelernt. Und nicht nur das, als ich klein war, wir sind immer so in einer Reihe gesessen in der Gemeinde. Und wir als Kinder, wir durften nicht zeichnen. Wir durften nicht zeichnen, wir mussten genau immer aufpassen bei der Predigt. Und es war so, dass wir alle Kinder, 5, wir sind immer gesessen in der Mitte und Vater rechts, Mama links. Und wer nicht ruhig bleiben wollte, dann ja, dann hat Vater dafür gesorgt, dass man ruhig bleibt. Aber auf jeden Fall, es war sehr schön und bereits mit 13 habe ich mich sofort entschieden, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte diesen Weg folgen. Ich habe mich an Jesus verliebt und es war eigentlich sehr, sehr schön für mich. Genau, also das Bild da rechts, war ich dort ungefähr 13 Jahre alt. Es war auch so, damals war ich bekannt, alle hatten immer gesagt, Carlos wird sicher Pastor sein. Es hatte mich so als Witz immer so genannt, Pastor, Pastor und Pastor. Und eigentlich war auch der Art vom Jungen, ich hatte immer Interesse an Bibel, wo Sabbat Nachmittag war, ab und zu waren Eltern am Schlafen, ab und zu. Aber ich wollte immer so neue Predigten hören und Sachen noch mehr und mehr lernen. Aber was ich gelernt habe, ist, dass genau bei diesen Leuten, wo Gott große Pläne hat, hat Satan auch einen Plan. Genauso wie Gott Umstände leitet, um uns einfach, dass alles zum Besten dient, genauso leitet auch Satan Umstände, dass es zum Schlechten dient. Und genauso war es in meinem Leben. Und es war sogar schlimmer, weil ich meine, vom Aussehen sehe ich nicht irgendwie gefährlich aus oder was auch immer. Aber genau dort arbeitet Satan am meisten und am liebsten. Und übrigens, links ist noch ein Bild von meiner Schwester. Eure Rechte. Also wir sind 5 und die Älteste ist in Portugal. Es war so, dass als ich zwischen 12 und 13 Jahre alt war, ich kam von der Schule. Es war Mittagszeit, ich kam von der Schule und ich war unterwegs und ein Kollege von mir, er war eigentlich nicht irgendwie beste Kollege oder so, aber er kam zu mir und er hat mich gefragt, ja Carlos, hast du schon mal gesehen? Und ich so, was gesehen? Diese Videos hast du schon mal gesehen? Weißt du, was Pornografie ist? Und ich so, was? Er hatte keine Ahnung. Er hatte echt keine Ahnung, was er da meint. Weißt du nicht, was Pornografie ist? Und ich so, nein. Und da hat er mir gezeigt. Hat mir gezeigt, was es war. Und zwischen 12 und 13 habe ich dann angefangen, Pornografie zu konsumieren. Damals war ich natürlich klein und es war so harmlos. Ob man das dem kann so sagen oder nicht. Es hat angefangen mit Spielen, es hat angefangen mit Kollegen, zwischen Kollegen. Und natürlich, man wird Erwachsenen, dann spielt das wirklich keine Rolle. Und es wurde nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Es wurde nur, also zuerst nur Spiele und dann richtige Videos und nur noch schlimmere Sachen. Und was auch für mich sehr erstaunlich war, ist, wie gesagt, ich wurde getauft mit 13. Und dieses eigentlich Pornografie-Problem begann zwischen 12 und 13, so ein bisschen zuvor vor meiner Taufe. Und ich habe damals gedacht, okay, ich möchte mich taufen lassen. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich mich taufen lasse, nach der Taufe bin ich neu. Und das heißt, wenn ich neu bin, dann werden diese Sachen nicht mehr auftauchen. Und ich wurde getauft, das war sehr schön, also ein sehr schöner Tag. Und auch eine sehr schöne Erfahrung. Nach der Taufe habe ich nur gedacht, okay, Jesus konnte sofort kommen. Bin bereit. Aber die Zeit verging und früh oder später kam das wieder zurück. Und man könnte auch meinen, okay, ja, vielleicht ist es nicht so schlimm, ab und zu, vielleicht einmal im Monat, vielleicht jeden zweiten Monat. Aber es geht nicht um das, es geht darum, dass es trotzdem, obwohl ein Detail war und sonst alles gestummen hat, dass es immer und immer und immer wieder da war. Mit 14, also wurde mit 13 getauft, 14, dann kam ich in der Schweiz. Und natürlich, man wird älter, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es wird schwieriger und schwieriger, weil natürlich, man ist nicht mehr ein Kind, die Hormone sind da und so weiter. Und natürlich, das Konsum fördert noch mehr Konsum. Und es wurde nur noch schlimmer. Insgesamt, erstaunlicherweise, insgesamt war ich 8 Jahre lang in dem gefangen. 8 Jahre lang im Schweigen. Ohne dass niemand wusste. Zu Hause, niemand wusste das. Und ich finde, das Erstaunliche bei dem ist, dass eigentlich wir waren als Familie immer auch eine gut angesehene Familie, überall wo wir waren. Überall, wo wir waren, wir hatten Leitpositionen. Überall, wo wir waren, wir waren Seelsorger. Wir hatten Andachten. Wir singen oft als Familien und, und. Eigentlich, wir waren diese Art von Personen, wo man würde sehen und sagen, okay, so möchte ich sein. Aber ich wusste ganz genau, dass im Innersten etwas nicht gut war. Und ich machte mir auch Gedanken, ey, es kann nicht sein, dass ich Leiter bin. Es kann nicht sein, dass ich ab und zu Andachten halte oder dass ich hier sogar eine Predigt halte und dass ich dreckig bin. Es geht so nicht. Und es ging so weit, dass wo ich 20 Jahre alt war und es so schlimm war, natürlich nicht nur Videos konsumieren, sondern Masturbation auch und. Irgendwann ging es so weit, als ich 20 Jahre alt war, 21, dass ich mir gedacht habe, entweder höre ich auf, oder ich verlasse die Gemeinde und meine Familie. Und warum? Nicht, weil die Gemeinde falsch ist, nicht, weil meine Familie schlecht ist, sondern ich habe genau gewusst, einerseits, ich kann nicht dreckig sein und für Gott arbeiten. Das kann ich nicht. Ich kann nicht hier von euch stehen und dreckig sein. Ich kann nicht hier von euch stehen, etwas für Gott machen oder am Klavier begleiten, obwohl ich ganz genau weiß, im Innersten bin ich nicht rein. Und zweiter Grund, ich möchte nicht eine Schande für meine Familie sein, weil letztendlich meine Eltern nicht daran schuldig waren. Dann war für mich okay eine Lösung, entweder höre ich einfach auf, was nicht wie, oder ich verlasse einfach ganz die Gemeinde und die Familie und lebe so, wie ich es leben möchte. Gott sei Dank hat diese Geschichte einen Wendepunkt. Und zwar 2021, Anfang 2021. Wir haben bei uns in Portugal, ich weiß nicht, wer von euch kennt, Youth in Mission, also diesen Kongress. Aber wir haben etwas Ähnliches in Portugal. Und da in 21 war auch immer noch Corona-Zeit, sie haben das online gemacht. Und habe das gesehen, habe gut gefunden, habe ich gedacht, okay, ich mache mal mit. Und es gab mal einen Workshop und bei diesem Workshop ging es eben um Pornografie-Sucht. Und es wurde präsentiert von einem Pastor und einer Psychologin. Und ich habe dann das angeschaut und am Schluss haben gesagt, okay, falls jemand da ein Problem hat, kann sich melden. Und sie hatten am Schluss E-Mail-Adresse. Und eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich würde mich gar nicht melden, aber ich habe gedacht, entweder höre ich auf oder ich weiß auch nicht. Und ich hatte sogar fast wie ein bisschen Depressionen. Es war sehr schlecht. Und mir ging so schlecht, dass ich gedacht habe, okay, ich melde mich mal. Und ja, habe ich so eine Mail geschrieben mit dem Portugiesisch, wo ich noch kann. Auf jeden Fall. Später hat sich der Pastor bei mir gemeldet, also kurze Zeit danach. Und er hat mich begleitet, also er vor allem und später auch die Psychologin. Und es war eigentlich so, ich hatte vor allem mehr mit dem Pastor zu tun. Er hat mich ungefähr 2 Monate begleitet und irgendwann bin ich wiedergefallen und mir war es so peinlich, dass ich danach gedacht habe, okay, ich melde mich nicht mehr. Und ich habe mich nicht mehr gemeldet und die Zeit verging. Aber damals, wo ich zuletzt gefallen bin, habe ich gedacht, okay, nein, ich muss aufhören, weil entweder höre ich auf oder ich weiß ganz genau, sagen, wie die Sachen so führen, dass ich dann sterbe und vor allem verloren sterbe. Und das will ich nicht. Und an diesem Tag habe ich mich entschieden, okay, obwohl ich möchte mich nicht melden, weil es mir peinlich ist, aber ab diesem Tag, ich will trotzdem die Sachen umsetzen, wo er mir gezeigt hat. Und seitdem habe ich mir zum Beispiel wie vorgenommen, ich sehe mir nie mehr ein unreines Bild an. Ich setze mich nicht mehr bewusst in Versuchung und weitere andere Entscheidungen. Und ich kann euch nur sagen, es war der Anfang von einem langen Weg. Es war erst der Anfang. Ein Monat später habe ich Marie kennengelernt. Und schon von Anfang an, also sie hat eigentlich den ersten Schritt gemacht, also Interesse gezeigt. Aber von Anfang an habe ich ihr gesagt, okay, es freut mich natürlich, aber etwas musst du wissen. Da habe ich gesagt, okay, ich habe da. Und ja, es war natürlich für sie schwer, aber sie hat sich trotzdem dafür entschieden zu bleiben. Und ab diesem Moment war ich nicht mehr alleine am Kämpfen, sondern wir waren zu zweit. Aber es war nicht einfach. Ich muss euch ehrlich sagen, in den ersten 3 Monaten, der Kampf war so schwer. Es war täglich, einen Druck, körperlichen Druck täglich, der mich gedrängt hat, zurückzukehren. Ich arbeite als Zeichner, ich war im Büro und es kamen ständig unreine Gedanken, ständig diesen Druck, diese Vorstellungen und so weiter, das Verlangen. Und oft musste ich sogar aufstehen, auf die Toilette gehen und einfach dort niederknien und beten, Herr, gib mir Kraft. Und das einmal lang, dann wieder zurück. Vielleicht hat geholfen für 1 Stunde, 2 Stunden und nachher wieder zurückkehren und wieder beten. Und beten und beten und beten, Herr, gib mir Kraft. Und da war ein Tag vorbei und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Und nächsten Tag wieder das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche. Es war auch so oft, wo wir uns getroffen haben, da hat sie natürlich gefragt, okay, wie geht's dir? Und ich habe ganz ehrlich gesagt, okay, mir geht's nicht gut. Heute hat es wieder diesen Kampf, diesen und diese Gedanken. Tut mir leid. Und oft habe ich auch geweint, oft haben wir zusammen gebetet. Es war sehr schwierig. Die ersten 3 Monate waren sehr intensiv, sehr, sehr intensiv. Praktisch einen täglichen Kampf. Die weiteren 3 Monate, Gott sei Dank, langsam kam ein bisschen Licht. Es war zwar nicht mehr täglich, aber vielleicht jeder zweite, dritte Tag oder vielleicht nicht mal jede Woche, aber wo es dann kam es richtig. Und es war sehr mühsam. Vielleicht hatte ich gedacht, okay, jetzt bin ich befreit, okay, super, gut unterwegs und dann plötzlich kam ein Tag, und schief gelaufen und sehr, sehr, sehr schwierig. Und dann wieder alles von vorne. Beten, 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 beten. Gott gibt mir Kraft. Für mich war es so, ich habe etwas gelernt. Und zwar, wir sollen nicht mit Sünde argumentieren. Wir sollen nicht mit Satan argumentieren. Was heißt das? Wenn Versuchung kommt, kommt immer mega schön. Mach doch. Wir sollen nicht dort bleiben, okay, und denken, okay, aber wenn ich das mache, das ist schon zu viel. Genauso hat auch Eva gemacht. Und sie ist gefallen. Da habe ich gewusst, okay, kein Raum, nichts diskutieren, sondern mit Gott argumentieren. Und mein Gebet war immer, Herr, ich weiß ganz genau, du bist für mich gestorben. Du bist nicht gestorben, dass ich hier sitze und sage, okay, ich bin ein Bedis, mega schön. Nein. Du bist für mich gestorben, dass ich immer weiß, ey, ich kann befreit werden. Du bist für mich gestorben, dass du einen Schlussstrich ziehen kannst und ab dem Moment kann ich sagen, okay, ich muss nicht mehr sündigen. Ich darf sündigen, aber ich muss es nicht. Und deswegen, immer wo Versuchung gekommen ist, ich habe immer gesagt, okay, es fällt mir sehr schwer, aber ich muss es nicht machen. Da habe ich es nicht gemacht. Und die weiteren 6 Monate sind dann vergangen. Und dort habe ich bemerkt, wow, ich bekomme langsam wieder Selbstbeherrschung. Die Versuchung hat langsam nicht mehr so viel Kraft, nicht mehr so viel Raum in meinem Leben. Dann waren die letzten 3 Monaten. Und da war es nicht mehr so oft. Es war fast weg. Ich hatte Selbstbeherrschung, konnte mich kontrollieren. Es war nicht ständig dieser Gedankenkampf. Es war fast weg. Insgesamt, liebe Geschwister, ging es 9 Monate, 9 Monate lang, bis ich ganz komplett geheilt wurde. Und es war so, dass ich hatte einen letzten Tag so einen starken Kampf. Und da haben wir uns getroffen und ich habe das mitgeteilt und ich habe gesagt, weißt du was, ich merke, es wird nicht besser. Weißt du was, am besten wir trennen uns, weil ich will nicht, dass ich eine blöde Entscheidung treffe um dich und du musst jetzt darunter leiden. Am besten bleibst du bei dir und ich bleibe bei mir und dann passiert nichts. Aber da hat sie immer gesagt, nein, ich möchte bleiben und wir können zusammen kämpfen. Und das hat mich sehr berührt und ich habe mich gefragt, Herr, ich meine, normalerweise braucht das Gehirn ungefähr 3 Monate, um sich umzustellen oder sogar 6 Monate. Gut gemeint, aber es sind 9 Monate. Bis wann? Bis wann soll das weiter so gehen? Und ich habe mich dann entschieden, okay, ich melde mich mal wieder bei diesem Pastor. Da habe ich das gemacht und ja, ich hatte viel zu erzählen. Und dann hat er gesagt, okay, bis wann geht das, warum immer noch nach so viel Zeit, obwohl ich nicht wieder das getan habe, bis wann geht das weiter? Da hat er gesagt, weißt du, Carlos, wenn mal man eins Satan-Tür öffnet, dann bleibt man vor ihm ein bisschen sensibel. Man bleibt nicht gefangen, aber man bleibt ein bisschen sensibel. Man muss immer diesen Abstand halten. Aber was sehr schön war, nach diesem Gespräch, nie mehr hatte ich diesen Druck, diesen körperlichen Druck, diese Versuchungen. Und ich durfte erfahren, dass das, was Gott da sagt, ich will etwas Neues für euch, möchte euch reinmachen, dass es wirklich wahr ist, dass nicht einfach, okay, ja nur teilweise. Was uns natürlich fehlt, ist einfach ausharren. Wir vertrauen mehr Versuchen, wir vertrauen mehr Satan als Gott selber. Wenn Gott sagt, okay, ich will dich von deinen Sünden waschen, dann meint er das ernst. Aber du musst daran bleiben. Und du zeigst eigentlich, dass du daran glaubst, nicht indem, dass du sagst, okay, Herr, bitte hilf mir, und dann wieder das Gleiche machst, sondern indem du sagst, egal wie viel Druck, ich bleibe bei Gott, weil ich weiß, er wird mich erlösen. Und es ist interessant, ich möchte da diese 2 Verse mit euch lesen. 2. Könige, Kapitel 5, Vers 14. Und da steht Folgendes. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Was möchte ich da erwähnen? Mein Punkt ist, die Heilung, die Gott uns geben möchte, ist nicht nur eine teilweise Heilung. Er möchte uns völlig heilen. Und natürlich, es war nicht so, ich hatte zwar nicht mehr diesen Druck innerlich und es war schon vieles weg und ich hatte Selbstbeherrschung. Aber natürlich, der Kampf geht weiter und Satan versucht uns trotzdem. Und es war so natürlich, ich musste trotzdem weiterhin beten für mich, weiterhin mich bemühen, auch fern von Versuchen zu bleiben. Aber Gott bewegt nur noch Großes und Großes und Großes. Bis zu dem Punkt, dass ich einmal am Bahnhof Zürich war, also ich kam zurück von der Arbeit und ich habe mir links und rechts angeschaut und da habe ich gedacht, wow, etwas ist neu hier. Und es war neu, dass ich kann einfach links und rechts sehen und es ist egal, wie die Frauen sich bekleiden, ob anstoßen oder nicht, es ist keine Versuchung mehr für mich. Und es war so, dass auch trotz nach diesen 9 Monaten, ich muss trotzdem kämpfen, in dem Sinn, unreine Gedanken, in dem Sinn nachschauen, wenn eine schöne, attraktive Frau vorbeiläuft, das aufgeben und Satan keinen Raum mehr geben in meine Gedanken. Und ich kann nur bezeugen, es ist so, dass Heilung vor Gott uns geben möchte, ist nicht nur bis da, sondern ist in Fülle. Ist nicht nur, okay, ich masturbiere mich nicht mehr oder ich mache das und das nicht, sondern es geht noch tiefer. Es geht so tief, dass sogar in Gedanken, dass ich mich nicht nach einer Frau, die mich nicht gehört, begehre. Ich möchte da mit euch auch Jesaja 65 lesen. 17 und 8, das ist meine Lieblingsverheißung. Also, da steht Folgendes. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffen, denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zu jubeln und sein Volk zur Freude. Das ist meine Lieblingsverheißung Gottes. Warum? Weil Gott sagt, ich mache etwas Neues. Und das Neue, was ich mache, ist so schön und so neu, dass du wirst sogar das Alte vergessen. Und was will ich damit sagen? Egal, nur Gott weiß, wer hier sitzt. Nur Gott weiß, wer wir wirklich sind. Äußerlich war ich nie schlecht. Aber ich wusste ganz genau, was in meinem Inneren war. Aber Gott kann aus unserer Geschichte, egal was für einen Fehler, er kann das trotzdem nehmen, wenn wir uns ihm anvertrauen und er kann uns neu schaffen. Aber wir müssen uns vor ihm demütigen. Wir müssen erkennen, dass wir Hilfe brauchen. Ich möchte zum Schluss von meinem Teil noch zeigen, für diejenigen, die vielleicht hier sitzen und in dem Sinn vielleicht mit Pornografie, Masturbation oder was auch immer, Sexualität, Immoralität zu kämpfen haben. Und es ist nicht nur für diejenigen, die Pornografie-Probleme haben oder Masturbation. Ich habe schon einige Geschichten gehört und selber nächste Hand erfahren. Und es war sehr traurig für mich, sehr erstaunlich zu erfahren, dass sogar unter uns in der Gemeinde, innerhalb von der Ehe, so viele Sachen sogar schlimmer als draußen erlebt oder gemacht werden. Und wo man denkt, okay, weil wir verheiratet sind, dürfen wir machen, was wir wollen. Ich bin überzeugt, es gibt gewisse Praktiken, wo es gibt gewisse Sachen der Sexualität, wo Gott sich gedacht hat, es gibt gewisse Sachen, wo zwar gehen, aber Gott sich niemals gedacht hat, sondern eigentlich etwas ist, wo Gott gebracht hat, einfach Satan gebracht hat. Auf jeden Fall, wer vielleicht da steckt und Hilfe braucht, an erster Linie kann ich nur empfehlen, Coming Out Ministries von Michael Carducci. Er beschäftigt sich vor allem mit Homosexualität, aber allgemein auch Pornografie sucht. Und ihr müsst einfach nur YouTube eingeben und er hat sehr, sehr gute Beiträge. Es sind wirklich sehr, sehr gute Predigte. Und sie haben selber auch ein Ministry. Was ich auch empfehlen kann, und vor allem von unseren Teenagers, ist auch Dana Gresh mit dem Buch Secret Keeper. Das haben wir uns auch selber bestellt, weil sie so sehr gut sind. Und falls da aus Eltern oder aus Teenagers jemand da ist, wo es Interesse hat, meine Schwester liest das gerade, sie sieht dort, kann man einfach fragen, aber es ist sehr, sehr gut. Secret Keeper gibt sehr gute Prinzipien für Sexualität, für das richtige Bild, das reine Bild. Genau. Und sonst auch haben wir zwei etwas geschrieben, etwas ganz Kleines, vielleicht 5 Seiten zu lesen. Aber das sind einfach aus unseren Erfahrungen und Sachen, wo wir auch gehört haben, Sachen, wo uns aufgefallen sind, wo unsere Generation zu kämpfen hat, wo unsere Generation in Beziehungen lebt oder was auch immer. Und wo vielleicht, okay, wenn man das sich nicht auseinandersetzt, wenn man nicht mal aufsteht und sagt, ey, das ist nicht gut. Wo vielleicht hilfreich wird. Und wir haben da ein ganz kleines Heft geschrieben. Und wer da Interesse hätte, wir haben hier vor Ort 20 Exemplaren, wo wir gratis schenken könnten. Genau, danke. Uns wäre einfach wichtig, da wir selber das produziert haben, einfach nur zu kommen, wenn man wirklich Interesse hat und nicht einfach nehmen und wegwerfen. Ansonsten könnt ich euch bei uns auch melden. Wir haben gestartet ein Ministry, wo wir Leute begleiten, die eben mit diesen Sachen zu kämpfen haben. Wir begleiten bis jetzt schon auch Leute. Und ich kann nur sagen, es sind unterschiedliche Altern, es sind unterschiedliche Geschlechter. Es ist nicht so, man kann nicht meinen, okay, ich bin zu alt, um da Hilfe zu holen, oder ich bin zu jung. Es gibt nichts. Leute, die ich bis jetzt schon gemolden haben, sind unterschiedliche Altern. Von Eltern, nicht Eltern, Jugendlichen, also, es ist offen für allen. Genau.
So, jetzt kommen wir noch zu meiner Geschichte. Ich bin die Marie, also eigentlich Marie-Sophie, aber ich sage meistens Marie, ist einfach einfacher zu merken. Und ja, ich bin im Kantonsspital Glarus geboren und bin in der Gemeinde Landquart. Hier haben wir ein Bild, als wir klein waren. Da ist mein Bruder ganz links, der Enges. In der Mitte meine Schwester, die Ronja. Rechts der Ron, also der Ron ist der Älteste, dann kommt meine Schwester, dann kommt Enges und dann das Riesenbaby bin ich da oben. Ja, genau, ziemlich großes Baby. Und eben, ich bin die Jüngste, habe 3 Geschwister und ja, also ich bin eigentlich in einer weltlichen Familie aufgewachsen, also nicht irgendwie christlich. Also mein Papa war zwar früher in der katholischen Kirche, also sehr streng katholisch aufgewachsen, war auch in der katholischen Kirche tätig als Ministrant, aber er hat das halt eigentlich mehrheitlich für das Geld gemacht und nicht aus Interesse. Aber er ist dann auch, als er ziemlich jung, glaub noch war, ist er auch ausgetreten, weil er gemerkt hat, dass einfach in dem System in der katholischen Kirche nicht viel gestummen hat. Also er hat irgendwann einfach das so empfunden. Und ja, meine Mama, die ist reformiert aufgewachsen und sie war auch eigentlich tätig in der Kirche. Also sie war im Kirchenrat, hat auch Jugendgruppen geleitet. Wir waren auch öfters dabei bei den Jugendgruppen, aber ich muss ehrlich sagen, es hatte eigentlich nie wirklich mit etwas Geistlichem zu tun, also eher das Gegenteil. Und wenn ich mal zur Kirche mitging, dann ging es einfach mir darum, ja, ich muss jetzt einfach dahin gehen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel zur Arbeit gehe oder so. Also ich hatte da nicht irgendwie einen persönlichen Bezug. Und ja, also darum vom Glauben, also wir sind nicht irgendwie mit christlichen Prinzipien aufgewachsen oder so. Aber wir haben viel gehört von Geistlichem, also wir haben von Gott schon ein paar Dinge gehört. Ich habe immer schon gewusst, es muss einen Gott geben, aber ich habe meistens von der anderen Seite gehört. Also meistens von Satan und den Dämonen. Und das hat eigentlich der Grund, weil in unserer Familie über Generationen Belastung weitergegeben wurde. Also die Bibel sagt ja, bis ins 3. und 4. Glied. Und so war das auch bei unserer Familie. Ich weiß nicht, wie weit die Belastung zurückgeht, aber soweit wie ich es weiß, war es bei meiner Uroma, also bei der Oma meiner Mutter. Die war sehr, sehr katholisch. Sie war zwar wirklich aufrichtig gläubig, aber sie hat halt im Unwissen für Leute gependelt, was halt eine okkulte Praktik ist und was auch die Türe dann halt geöffnet hat. Und das wurde dann weitergegeben meiner Mama. Also sie hat wirklich alles gemacht. Also sie hat halt gedacht, sie macht das Gute. Also Satan hat ihr das immer eingeredet. Diese Oma von ihr, also meine Uroma, ist dann auch gestorben, als meine Mama ziemlich jung war. Und das war für meine Mama halt die Bezugsperson. Und das hat meine Mama so mitgenommen. Und eigentlich Satan hat die Umstände so geleitet, dass eigentlich immer also meine Mama hat schon von klein auf Gestalten am Boden gesehen, neben ihrem Bett. Und Satan hat halt die Umstände so geleitet, dass in ihren Träumen, oder manchmal sie dann auch sah, die tote Oma. Was natürlich, wie wir wissen, die Toten wissen nichts. Wir wissen, dass das nicht die Oma selber war, aber Satan hat es einfach so geleitet, dass meine Mama dachte, das wäre die Oma. Und dann hat immer Satan das so geführt, dass eigentlich, wie diese Oma gesagt hat, ja, wir bekämpfen zusammen Dämonen. Und meine Mama hat dann wirklich immer wieder Dämonen gesehen, Gestalten gesehen, hat auch immer davon geträumt. Dann ist manchmal auch die Oma gekommen, dann haben sie zusammen irgendwie die Dämonen vertrieben. Manchmal auch, was also sehr widersprüchlich ist, aber manchmal auch mit so Stoßgebeten, so Vater unser oder keine Ahnung. Aber eben meine Mama war halt sehr geprägt von dem. Sie hat alles gemacht, was man kann machen beim Okkulten. Sie hatte eigentlich so schon fast wie eine Wahrsagegabe. Sie hat Karten gelegt, mit dem Brett, alles, wirklich die ganze Palette. Und sie wollte eigentlich das Wissen meiner Schwester weitergeben. Und meine Schwester hat dann irgendwann gesagt, nein, Gott sei Dank. Und ich habe viel davon mitbekommen, aber mir hat das extrem Angst gemacht, weil ich war schon klein, ich habe schon von Gestalten und Sachen gehört. Und das hat mich dann immer begleitet. Ich konnte sogar bis ich irgendwie 17, 18 oder so war, konnte ich teils in der Nacht nicht mal auf die Toilette gehen, weil es dunkel war. Ich habe meistens unter der Decke geschlafen, so wirklich nur ein Loch gehabt, wo ich noch Luft bekomme, weil ich einfach so Angst hatte, dass irgendwie eine Gestalt da ist. Ich muss sagen, ich bin da echt bewahrt worden. Ich habe Gott sei Dank nie etwas gesehen. Aber ich habe einfach schon Sachen gehört, übernatürliche Sachen und halt einfach viel in Träumen geplagt worden, sehr, sehr viel. Und ja, sonst wurde ich da wirklich eher bewahrt. Also ich habe schon manchmal gemerkt, wenn irgendwie etwas da war, eine Präsenz, aber ich wurde wirklich Gott sei Dank so weit bewahrt, dass ich nichts gesehen habe. Und das war halt der Hintergrund, von wo ich kam. Also ich war schon seit Kind auf sehr ängstlich. Ich hatte sehr viele Angstzustände schon von klein auf, also und auch sehr unsicheres Kind. Und ja, das hat sich dann einfach so weitergezogen. Also hier sieht man auch Bilder. Als ich jugendlich war, ich hatte immer verschiedene Phasen. Teils habe ich mich sehr stark geschminkt, also hier auf den Bildern überall. Aber ja, ich hatte wirklich unterschiedliche Phasen und ich habe einfach schon von klein auf, also eben gewusst, es gibt zwar Gott, es gibt Satan, aber ich habe einfach für mich keinen Sinn im Leben gesehen. Also ich habe gedacht, ja, ich bin jetzt hier, ich kann genießen, ich kann machen, was ich will. Und ja, dann irgendwann gehe ich und dann ist alles vorbei. Also ich hatte nicht die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Ich habe gedacht, ja, dann ist einfach wirklich vorbei. Und ich war auch sehr psychisch labil, wirklich schon von klein auf, wirklich sehr durch Umstände, die passiert sind, die werde ich jetzt nicht erzählen, aber habe ich auch schon von klein auf eine Krankheit entwickelt, also eine psychisch bedingte Krankheit. Also ich habe eigentlich gewisse Personen, die verletzen sich, wenn sie, also ich spreche jetzt vor allem von Personen in der Welt, die verletzen sich, wenn sie in schwierigen Lebenslagen sind oder wenn sie Depressionen haben. Aber ich habe das halt auf eine andere Art gemacht mit dem Verletzen. Also ich habe dann einfach irgendwann begonnen, mir die Haare auszureißen. Das hat eigentlich schon angefangen in der 4. Klasse. Habe es dann so ausgerissen, dass ich irgendwann keine Haare mehr hatte. Also ich musste dann wirklich von Null anfangen. Ich bin Gott sei Dank nicht geplagt worden. Schon wenige Situationen, wo nicht so schön waren. Aber für mich war das trotzdem sehr schlimm, weil ich meine, für Frauen sind so die Haare der Stolz. Und das war für mich wirklich sehr, sehr schlimm und das hat mir einfach die Motivation zum Leben noch mehr genommen. Also ich merkte einfach, wie ich immer depressiver und depressiver und depressiver wurde. Und auch schon von jung auf, also früh Kontakt zu Drogen. Ich habe zwar immer gesagt, also davor habe ich immer gesagt, ich werde das nie machen. Ist dann irgendwann dazu gekommen. Ich habe einfach immer dieses Voice, der Sinn im Leben und dieses Loch, das ich in mir hatte, habe ich einfach immer versucht zu füllen. Und das ist so, wie Carlos das gesagt hat, eigentlich wir in der Welt, wir haben nicht diese Hoffnung, dass Gott uns hilft. Also für uns ist so, wenn wir nicht wissen, dass Gott uns hilft, dann suchen wir Hilfe überall. Wir greifen nach jedem Strohhalm, ob es ob es okkulte Sachen sind, ob es was auch immer ist. Man greift nach jedem Strohhalm, überall wo Hilfe angeboten wird. Und ja, eben ich habe dann einfach, also ging dann auch zu Partys und habe einfach mit Freunden viel unternommen. Hatte auch schon sehr früh, bin dann in falsche Wege geraten, also was Männer angeht. Ich habe auch dort immer Erfüllung gesucht, habe sehr viele schlechte Erfahrungen durchgemacht, wo ich nicht immer das Opfer war, teils auch Täter, aber auch wirklich sehr, sehr geprägt war von sexueller Immoralität und von ja, schlechten Erfahrungen, was natürlich meine Psyche nicht stärker gemacht hat, sondern noch schwächer. Und ich hatte wirklich einfach so ein Riesenloch, das mit keinem Mittel gefüllt werden konnte. Und eben das mit der Krankheit war dann so, ich muss jetzt wieder leider ein bisschen zurückspringen, aber das mit der Krankheit war ja so, eben als ich dann das in der vierten oder fünften Klasse das erste Mal hatte, dann wuchsen sie nach und ich glaube, dann hört es für eine Zeit auf und nicht mehr so stark. Und später ist das dann wieder gekommen. Also wir sind dann umgezogen von einem Ort zum anderen. Wir sind sehr oft umgezogen, was sehr viel Stress bei mir ausgelöst hat. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr das aushalten. Und dann habe ich einfach wieder begonnen. Und es wurde wirklich so schlimm. Ich hatte dann immer größere Löcher, immer größer. Ich habe es dann immer irgendwie versucht abzudecken. Aber irgendwann ging es einfach nicht mehr. Und dann ging es halt so weit, weil ich wusste, okay, damals, als ich das erste Mal hatte, war ich noch ein Kind. Wenn ich da mit einer Glatze rumlaufe, dann, ja, je nach Ort wird es noch eher akzeptiert. Aber jetzt, ich bin in der Lehre, ich möchte nicht von den Leuten verstoßen werden. Ich will nicht, dass Leute denken, dass ich verrückt bin. Und dann habe ich halt einfach eine Perücke angezogen und das war für mich sehr schlimm, weil einfach eben ich wusste, es waren nicht meine Haare und ich hatte immer so Panik, dass die Leute merken, dass es nicht meine Haare sind, dass ich bin wirklich immer so klein rumgelaufen und unsicher. Es war sehr schwer und ich konnte einfach diese Krankheit nicht überwinden. Und dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob es ich war oder meine Mama, dann haben wir gesagt, ja, gehen wir doch gehen wir zu einem Hypnotiseur. Würde ich niemandem empfehlen, weil es sehr, sehr gefährlich ist, sehr okkult. Sind wir dann hingegangen, hatten dann die Sitzung und dann sprach der Mann zu mir und hat gesagt, ja, ich soll ruhiger und ruhiger werden. Ich bin dann auch ruhiger geworden. Aber irgendwann ab einem gewissen Punkt ist dann immer eine Stimme gekommen, die gesagt hat, schau, es wird dir nicht helfen. Du wirst da rausgehen und es wird dir noch schlechter gehen und du wirst nicht geheilt werden. Oder dir wird es sogar gleich gehen danach. Und ich konnte mich einfach nicht in diesen Hypnosezustand hineinbegeben. Ich konnte da nicht voll hineingehen. Und nach der Sitzung dachte ich mir, wieso stehe ich mir immer selber im Weg? Wieso lasse ich die Heilung nicht zu? Aber heute weiß ich, dass natürlich da Gott gesprochen hat und nicht ich. Und dass Gott da wirklich verhindert hat und da bin ich sehr, sehr dankbar. Was auch eine Erfahrung war, was mich auch sehr geöffnet hat für das Geistliche, war auch, dass ich eine Freundin hatte. Am Anfang, sie kam mir schon speziell drüber, aber ich wusste jetzt nicht, in was sie verwickelt war. Und sie war auch sehr, sehr belastet und irgendwann hat sich dann auch wirklich herausgestellt, dass sie halt, also dass sie eher satanistisch ist, also dass sie Satanistin ist. Sie hat dann mir auch immer erzählt, dass sie so ein Mädchen sieht. Also sie hat dann auch mir eine Zeichnung gezeigt von diesem Mädchen. Es war ein sehr schönes Mädchen. Also nicht so, wie wir das uns immer vorstellen. So die Dämonen sehen so schrecklich aus oder was auch immer. Für die ist das nur ein Spiel, dass sie sich so darstellen. Sondern es sah wirklich schön aus, das Mädchen. Und ich dachte mir dann, ja, wow, mega cool, sie hat so einen Schutzengel, ich möchte das auch haben. Aber ich wusste natürlich damals nicht, dass das eigentlich ein Dämon ist. Und ich weiß nicht, ob ihr Roger Monod kennt, aber zum Beispiel, er sagt ja auch, er war ja in einer sehr großen Elite, also sehr hohen Elite. Und da haben sie eben Geist, also Dämonen angebetet, Satan angebetet. Und eben da hat er auch gesagt, eigentlich sind die Dämonen wirklich sehr schön. Also ich meine auch in der Bibel, das heißt ja nicht, Satan sieht aus mit den Hörnern und Ziegenfüßen und keine Ahnung was, sondern er war sehr, sehr schön. Und ich, weil, also Roger Mono sagt auch, er wird extra so dargestellt, dass die Leute nicht daran glauben, dass es ihn nicht gibt. Ja, und eben das zog sich einfach immer weiter, diese Depressionen, auch viele Suizidgedanken. Also ich kam wirklich zu dem Punkt, wo ich dachte, ich möchte einfach nicht mehr leben. Aber ich hatte so Angst, weil ich wusste ja nicht, was geschieht nach dem Tod. Das hat mich eigentlich davon abgehalten, das wirklich zu tun, weil ich wusste nicht, was kommt auf mich zu. Wird da einfach nichts mehr sein? Das hat mir auch immer wieder eine Stimme gesagt, so, es wird alles gut, es wird alles gut. Und dann irgendwann mit der Zeit hat dann meine Schwester, also eben bei mir war es immer noch alles drunter und drüber und eben dieses Loch, das ich nicht füllen konnte. Und bei meiner Schwester hat sich dann das Leben langsam verändert. Sie hat dann einen Mann kennengelernt in einer Firma. Und sie kam dann mit ihm ziemlich schnell zusammen. Es ging alles sehr schnell. Er war von Anfang an Christ, muss ich sagen, habe ich damals nicht bemerkt, weil der Lebensstil nicht so übereingestimmt hat. Aber er hat sich dann später, also er hat schon davor so das Video von Roger Mono gekannt. Er hat auch schon sehr früh den Sabbat entdeckt. Und dann irgendwann hat er im Lauf der Beziehung mit meiner Schwester hat er noch eine Gemeinde gesucht, die den Sabbat hält. Und dann irgendwann hat er gesehen, ja, die messianischen Juden. Und dann hat er auch gesehen, ja, die siebenten Tags Adventisten. Und er hat so gedacht, so, was ist das? Vor allem wegen Adventisten. Der dachte, das wäre irgendetwas mit Weihnachten oder so. Ja, und eben er war sehr kritisch, weil wenn man ja auf Google eingibt, siebenten Tags Adventisten, was ist das Erste, was kommt? Sekte. Ja, und dann dachte er sich, ja, wenn das eine Sekte ist, also war er sehr kritisch, ging dann dahin zum Gottesdienst und dann hat es so geheißen, ja, jetzt machen sie Sabbatschule. Dann hat er gedacht, ja, jetzt kommt so voll das Sektenritual. Und dann hat er wirklich gesehen, wie so alle die Bibel aufschlagen, einfach die Bibel studieren. Also wirklich so, wie die Bibel ist, studieren. Und das hat ihn wirklich so, hat ihn so mitgenommen und dann ging er weiterhin zur Gemeinde, er kam immer mega erfüllt nach Hause, meine Schwester hat das immer mitbekommen, sie dachte sich, ja, wieso ist er immer so erfüllt? Und er hat auch immer gesagt, ja, sie soll doch auch mitkommen und er hat immer gesagt, schau das Zeugnis von Roger Mono, weil das Zeugnis von Roger Mono und das von meiner Mama sind nicht jetzt identisch genau gleich, aber sehr ähnlich wegen dem Übernatürlichen. Hat er immer gesagt, ja, schau bitte das Zeugnis, schau das Zeugnis. Irgendwann hat sie gesagt, okay, wir schauen es. Und es war sehr hart für sie, weil er 1,5 Stunden oder so, es geht ja irgendwie 3 Stunden das Zeugnis, und irgendwie 1,5 Stunden oder so nur über Satan und Dämonen spricht. Und für jemand, der schon Angst davor hat und schon geprägt ist von dem, war das wirklich der Horror. Aber sie hat es dann wirklich durchgeschaut und hat dann wirklich auch ihr Leben Jesus übergeben, ist dann später zur Gemeinde gegangen. Und das haben wir natürlich mitbekommen als Familie, der Wechsel in ihrer Beziehung, auch allgemein ihre Art. Ich ging auch oft zu ihnen nach Hause und ich habe immer nach diesem Frieden gesucht. Und bei ihnen hatte ich immer diesen Frieden. Ich habe immer gesagt, so hier spüre ich immer einen Frieden. Aber wenn ich nach Hause gehe, ich habe den Frieden nicht. Ich habe das nicht. Und ja, dann haben sie mir auch viel über die Bibel erzählt, über Gott erzählt. Ich wollte nie etwas wissen, habe aber auch schon sehr früh mich mit so Verschwörungstheorien beschäftigt und so weiter, habe sehr viel hinterfragt, also das System und so weiter. Und dann irgendwann kam es eigentlich zu dem Punkt, dass ich hörte von Daniel und Offenbarung. Und ich dachte früher immer, ja, die Bibel ist so ein Märchenbuch und die Leute glauben das einfach. Dann habe ich gemerkt, so, wow, die Bibel ist so aktuell und einfach diese Fragen, die ich immer hatte, auch über diese Welt, wieso alles nicht so komisch abläuft, hat sich so wirklich so zusammengesetzt. Und es ergab für mich wirklich endlich Sinn. Und ja, dann habe ich mich immer mehr Gott geöffnet, immer mehr und mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, komm doch mit zur Gemeinde. Und also in dieser Zeit war übrigens eigentlich meine Krankheit immer noch teils da, dass es mir ab und zu passierte mit den Haaren, aber nicht mehr so stark, dass ich wirklich dann wieder Löcher hatte oder so, dass es sichtbar war. Aber auf jeden Fall haben sie mir gesagt, komm doch zu mir zur Gemeinde. Da bin ich gegangen, war mir das erste Mal in Wädenswil, da habe ich auch ihn das erste Mal gesehen. Und das war für mich ganz schlimm. Ich dachte mir, ich komme nie mehr in die Gemeinde. Ich bin direkt nach dem Gottesdienst hinausgerannt. Also hinausgegangen, die ganze Zeit nur im Auto. Ja, und eben dann habe ich gedacht, ich gehe nie mehr in die Gemeinde. Und dann später war dann eine Evangelisation. Und also in Romanshorn, wo so ein Prediger kam von einer Missionsschule in Bulgarien, da ging ich hin. Habe halt gedacht, weil sie immer gefragt haben, so, ach komm, dann gehe ich halt mit. Ja, und dann ging ich dahin und der hat so schön gepredigt und das hat mir wirklich das Herz zerschnitten. Und dann hat er so den Aufruf gemacht zur Taufe und dann ging meine Schwester nach vorn. Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss auch gehen. Und dann bin ich auch gegangen, haben wir die Entscheidung für die Taufe gemacht. Und meine Mama hat sich eigentlich etwa zur gleichen Zeit wie ich bekehrt. Also das war nochmal ein Wunder. Sie ging dann auch ein bisschen später, kam sie auch zur Gemeinde. Als ich sie immer genervt habe mit der Frage, komm auch in die Gemeinde, komm auch in die Gemeinde, dann ist sie auch gekommen. Und ja, eben dann haben wir die Taufvorbereitung angefangen. Aber bei mir war es sehr schwierig, weil ich habe mich in eine sehr gefährliche Situation hineinbegeben. Also als ich schon Adventistin war, Anfang vom Glauben, habe ich einen jungen Mann kennengelernt und dann habe ich halt eigentlich Gott nicht gefragt, was sein Wille ist. Ich habe eher nach meinen Gefühlen gehandelt. Ich habe gedacht, ja, wenn es passt, dann passt. Gott wird es schon richten, vielleicht wird er sich bekehren durch mich und so weiter. Und er war auch anfangs noch offener, aber irgendwann hat er sich immer mehr verschlossen. Ich habe mich dann in diese Beziehung hineingegeben. Diese Person war weltlich, also ist weltlich, besser gesagt. Und das Problem ist, die Bibel sagt ganz klar, Licht und Finsternis kann nicht, die können nicht miteinander zusammen sein. Und das habe ich immer mehr gemerkt. Ich habe Kompromisse gemacht. Ich habe Dinge getan, die ich nicht hätte tun sollen. Anfangs unwissend, später sogar wissend. Was für mich ein Riesendruck war, weil ich hatte diese Last auf mir. Ich habe gewusst, ich bin schon mit gewissen Dingen zu weit gegangen. So auch, dass man irgendwie wegen Sexualität vor der Ehe und so weiter. Ich habe gewusst, das ist falsch in der Zeit, aber ich habe einfach mich so abhängig von dieser Person gemacht und habe gedacht, ja, ich kann nicht ohne diese Person. Ich habe mich gefühlsmäßig schon so abhängig gemacht. Und ich habe viel gebetet und Gott hat mir immer gezeigt, das ist nicht mein Wille, mit mehreren Zeichen, dass es nicht sein Wille ist. Und ich habe immer gedacht, ja, komm, er bekehrt sich dann schon noch durch mich und dann wird alles anders und so weiter. Und das ging immer weiter und es war wirklich wie zwei Welten. Ich ging immer mehr in die geistliche Richtung und er immer mehr in die weltliche. Und das war halt das Schwierige wegen der Taufe, weil mein Pastor hat Gott sei Dank gesagt, und da bin ich heute so dankbar, hat er gesagt, schau, mit dem Lebensstil, dass du das machst, wo die Bibel verbietet, kann ich dich nicht taufen lassen. Und das muss ich ehrlich sagen, war für mich ein Segen. Es war sehr hart, ich habe sehr geweint, aber es war für mich der größte Segen. Und ja, dann ging das weiter und weiter und ich habe immer gebetet, Gott hat immer gesagt, es ist nicht mein Wille, ich bin immer weitergegangen, ich wurde auch, das hat mich sehr runtergezogen, auch diese Beziehung, diese ganze Last, die ich hatte auf mir. Aber ich habe einfach immer gedacht, ja, Gott kann mir nichts Besseres geben, Gott kann das nicht, ich weiß, was besser ist für mich. Und auch wenn ich von Gott Antworten bekommen habe, ich habe es trotzdem nicht umgesetzt. Und irgendwann war es einfach so schlimm, die Taufe hat sich immer mehr hinausgezögert. Meine Schwester wusste nicht, was ist jetzt los. Sie war in der Taufvorbereitung, sie hat gesagt, schau, ich lasse mich nächstes Jahr taufen, auch wenn du nicht bereit bist. Und dann war bei meiner Mama auch ganz schwierig. Sie hat sich dann ein bisschen von den Adventisten entfernt, ging dann ein bisschen in eine andere Richtung wieder, was dann auch wieder alles schwieriger gemacht hat. Und dann habe ich wirklich gebetet und dann, also es ging 1,5 Jahre diese Beziehung und ich habe von Herzen gebetet, ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht mehr, du musst mir helfen. Wenn diese Beziehung nicht dein Wille ist, dann bitte mach du das. Ich kann das nicht, ich habe die Kraft nicht. Und Gott hat dann wirklich innerhalb von 2 Wochen oder so die Beziehung aufgelöst. Und es war für mich so ein Segen. Es war für mich so befreiend. Und Es war wirklich so, als würde eine ganze Last von mir hinweggezogen werden. Es war wirklich sehr, sehr entlastend. Und ich habe nach der Beziehung viel weniger geweint als während der Beziehung, weil ich wusste, dass ich so im Widerspruch mit Gottes Wille lebe. Ja, und eben dann war ich wieder bereit für die Taufe. Dann waren meine Schwester und ich. Aber meine Mama war dann wieder weg. War wieder ein Kampf. Mein Papa hat sich dann inzwischen auch bekehrt, Gott sei Dank. Bei ihm hätte ich gedacht, niemals, hatte er als Letztes, er kam dann auch noch dazu. Und ja, dann war es wirklich so immer näher und näher, also die Zeit verging und verging. Und dann war es näher zur Taufe und dann wussten meine Schwester und ich, okay, wir werden dann die Taufe haben. Der Termin war fix, ich wusste, ich bin bereit. Und dann, ja, kam plötzlich mein Papa irgendwie, ein paar wenige Monate davor, ich weiß nicht, 2 oder 3 Monate, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, hat er gesagt, ja, ich mache jetzt mit dem Pastor Vorbereitung, wir machen das halt eher im Schnelldurchlauf, aber ich lasse mich auch am gleichen Tag taufen wie ihr. Und dann, meine Mama hatte ja auch schon die ganze Taufvorbereitung, es war 2 Wochen vor der Taufe, 1 Woche, meine Mama saß da auf dem Stuhl, wir haben so viel für sie gebetet und dann hat sie gesagt, weißt du was? In 2 Wochen oder in 1 Woche, ich lasse mich mit euch taufen. Und es war so schön, weil wir haben uns, also wir konnten uns taufen lassen. Mein Papa war dabei, meine Mama, meine Schwester, ich, 4 Personen aus einer Familie, die komplett weltlich war. Die einzigen, die noch fehlen, sind meine Brüder, die sind noch ein Gebetsanliegen, aber ich weiß, Gott wird auch da wirken. Und wir waren insgesamt 7 Täuflinge am 10. Juli letztes Jahr. Es waren noch 3 von anderen Gemeinden, aber ich meine, nur schon aus einer Familie 4 Personen ist ein Riesenwunder. Und es war wirklich ein wunderschöner Tag. Es hat die ganze Woche geregnet. Wir haben gebetet, Herr, bitte mach schönes Wetter. Und nur an diesem Samstag, als die Taufe war, war es 28 Grad und Sonne. Es war wirklich ein Wunder Gottes und ich war so befreit und ich habe eigentlich auch schon kurz vor der Taufe dann auch Carlos kennengelernt, weil Gott mir gezeigt hat, schau, das was ich für dich habe, ist viel besser und ich darf so vieles lernen. Ich konnte meine Krankheit Gott abgeben, ich konnte lernen, nicht ängstlich zu sein, ich konnte lernen, ihm zu vertrauen, all meine Ängste abgeben, meine Fragen sind beantwortet worden, was nach dem Tod geschieht. Ich wusste, was der Sinn des Lebens ist, ich weiß jetzt, von wo ich komme, für was ich lebe und wohin ich gehe. Und ich darf auch erfahren, was eine Beziehung in Reinheit heißt, was auch für mich ein Prozess ist. Auch ich muss immer noch lernen, eine Beziehung komplett in Reinheit zu lernen, auch reine Gedanken zu haben, nicht nur in dem Beziehungsbereich, in allen Ebenen. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir immer dranbleiben, auch wenn es aussichtslos scheint und dass wir so oft repetieren, auch Gottes Verheißungen repetieren, bis eigentlich das auch wirklich geschieht in unserem Leben. Und ich möchte jetzt nur zum Schluss noch ein Bibelvers erwähnen. Im 1. Mose 1, Vers 2 bis 4. Und da steht, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und wir lesen das immer als Schöpfungsgeschichte. Aber nimmt man das mal auf die persönliche Ebene, dann kann man sagen, ich aber war wüst und leer und es lag Finsternis aus meiner Tiefe oder auf mir. Aber der Geist Gottes schwebte über mir und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Amen.